sich und sie werden wieder gezwungen, zurückzukehren in ihr Heimatort. Und wenn man diese Familie Braun vergleichen möchte mit einer Story aus der Bibel, dann gibt es eine Geschichte in der Bibel, die ganz gut passt. Und das ist die Geschichte von Naomi und Elimelech. Wir lesen das im Buch Ruth, das war zur Zeit der Richter, da ging es auf und ab. Die Richter, die haben entweder nach ihrem Gusto das Land regiert oder nach der Mehrheit, was die Leute wollten, aber nicht nach dem, was Gott wollte. Dann ging es wieder bergab, die haben das Land in Grund und Boden gerichtet. Dann haben sie sich wieder Gott zugewandt. Und dann schenkte Gott wieder Gnade und Umkehr und hat das Land wieder gesegnet. Dann gab es wieder einen Aufbruch und dann kam wieder der nächste Bruch. So ging das auf und ab. Und jetzt sind wir wieder in einer Not und der Elimelech entscheidet sich mit seiner Familie ins Nachbarsland nach Moab auszureisen. Sie gehen in das Nachbarsland und dann stirbt der Familienvater und Naomi bleibt zurück als Witwe. Nächste Existenzkrise. Die beiden Söhne heiraten wieder und da gibt es wieder so ein Silberstreifen, oder, von Hoffnung und Zukunft. Doch die beiden Söhne sterben und Naomi bleibt mit ihren Schwiegertöchtern zurück. Wieder Krisenmodus, von einer Krise in die nächste. Naomi entscheidet sich zurückzugehen nach Bethlehem. Sie hat gehört, dass in Bethlehem, das heißt ja eigentlich Brothaus, das heißt Gott versorgt sein Volk. Und sie hat gehört, unserem Volk geht es wieder besser, es gibt wieder Brot in Bethlehem, ich gehe zurück. Und dann kommt der legendäre Satz, der uns ja unter die Haut geht, die beiden Schwiegertöchtern, denkt sie, muss sie zurücklassen in Moab oder wird sie zurücklassen, doch Ruth sagt, dein Volk ist auch mein Volk, dein Gott ist auch mein Gott. Wo du auch immer hingehst, ich komme mit dir. Und das ist darum das Buch Ruth nach dieser Moabiterin genannt. Fantastisch, das ist einfach typisch Gott. Eine Familiengeschichte, die von Verlust und Not gekennzeichnet ist, aber durchwoben ist von einem seidigen Faden der Hoffnung und der Zukunft. Und das gilt auch für dich und mich heute, für alle Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, da gibt es immer Hoffnung und Zukunft. Egal wie die Situation aussieht in deinem Leben. Zurück in unsere Gegenwart. Auch wenn das Musical in einer anderen Zeit stattfindet. Also am Anfang, als ich hörte, wir müssen in die 30 Jahre zurückgehen, dachte ich, nein, ich würde lieber im Heute, oder, ein Musical haben. Und dann habe ich mich begonnen, mit diesen 30 Jahren etwas auseinanderzusetzen. Und jetzt lebe ich in diesem also ich laufe nicht jeden Tag so rum. Du auch nicht, gell Bruno? Aber es ist cool. Ich verkleide mich gerne. Und ich merke aber auch, und das ist glaube ich der Punkt, dass diese Zeit auch uns etwas zu sagen hat. Denn die Aktualität von Umbruch, von weltweiter Krise, von Menschen, die auf der Suche sind nach Orientierung, nach Geborgenheit, nach Halt, die ist aktueller denn je, denn meine Generation und auch die jüngere Generation hat so eine Weltveränderung, wie wir sie heute erleben, noch nie erlebt. Und darum, glaube ich, ist dieses Musical wirklich ein Geschenk. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor 3 Monaten gesagt, an der UNO-Vollversammlung, die Welt ist außer Kontrolle. Letzte Woche hat die Präsidentin des Internationalen Roten Kreuzes gesagt, ich war noch nie so besorgt über den Zustand der Welt. Ich saß vor 3 Wochen einem Mann gegenüber und er sagte mir, Andi, Wer soll noch Hoffnung haben, wenn nicht wir Christen? Es gibt kein Glaube, kein Religionssystem auf dieser Welt, in dem Gott selbst Mensch geworden ist, außer in unserem christlichen Glauben, der uns durch die Bibel vermittelt wird. Jesus ist einzigartig, einmalig. Da wird Gott selbst Mensch. Und das ist, dass Jesus gelebt hat. Jeder Historiker wird das bezeugen. Das sind Tatsachen. Jesus hat gelebt. Natürlich kann man darüber diskutieren, ist er wirklich gestorben, so und wieder auferstanden. Aber da muss man dann wirklich tief graben. Denn die Beweislast, dass er wirklich gestorben ist und auferstanden ist, ist viel größer als die Zweifel und die Gegenargumente, dass das nicht stattgefunden hat. Also Jesus ist einfach einmalig und einzigartig. Und er hat durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung eine Brücke geschlagen zurück zu Gott. Für jeden Menschen, egal wo er geboren wurde, in welchem sozialen Status, in welcher Religion, wir dürfen einen Zugang haben durch Jesus zurück zu Gott. Und darum dürfen wir unsere Häupter erheben. Ein alter Wortlaut, oder? Erhebt eure Häupter. Das kennen wir alle noch, die Schwarz-Weiß-Fernseher kennen, oder? Erhebt eure Häupter, denn die Hoffnung naht. Übersetzt würde es heißen, seid hoffnungsfrohe Christenmenschen. Wir dürfen Hoffnung haben. Der Friedrich Nietzsche hat gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und er hätte das wissen sollen. Er kam aus einem Pfarrhaus, wurde aber dann ein leidenschaftlicher Bekämpfer vom christlichen Glauben. Was wäre aus ihm geworden, wäre er nicht so griesgrämigen, erbsenzählenden Christen begegnet, sondern barmherzigen, großzügigen, hoffnungsfrohen Christenmenschen? Ich weiß nicht. Wie soll die Hoffnung aussehen? Unsere Hoffnung, die wir haben. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und als Jeremia das seinen Landsleuten sagte, dachten ja die, wir können wieder zurück nach Jerusalem gehen, wo wir herkommen. Sein Volk oder die Mehrheit seines Volkes, die ganze Elite, die war deportiert worden nach Babylon. Jerusalem war zerstört worden, eigentlich fürchterlich, oder? Und der Jeremia sagt ihnen, nein, wir bleiben da. Was? In Babylon? Wir gehören doch zurück nach Jerusalem, dort ist unser Gott zu Hause. Dort soll der Tempel stehen. Und er sagt, nein, lasst uns hier Familien gründen. Baut Häuser, bepflanzt eure Gärten und sucht der Stadt Bestes. Wie sieht die Hoffnung für uns aus? Ich möchte drei Schritte noch etwas konkreter werden aufgrund von diesem Vers, dass diese Hoffnung, diese Zukunft noch etwas greifbarer werden darf für uns. Der erste Schritt ist, Gott ist mittendrin in deinen Herausforderungen. Er ist mit dir, mit uns, auch in Leid und auch in Not. Die Frage, die Menschen immer wieder umhertreibt, ist ja, wie kann das Gott zulassen? Wo war Gott, als dies oder jenes passierte in meinem Leben? Jüngst vielleicht bei diesem Massaker am 7. Oktober in Israel, wo war Gott? Wieso lässt Gott das zu über seinem Volk? Fürchterlicher Terrorakt, oder? Wir sind immer noch mittendrin. Ich bin zutiefst überzeugt, auch wenn die Antwort kurz ausfällt, aber es ist so, dass Gott dass das gegen Gottes Wille ist. Gott will kein Leid, keine Zerstörung, kein Terror, keine Strafe, sondern er ist mittendrin in der Katastrophe. Er ist mittendrin im Leid. Es ist nicht von ihm, das Leid und die Zerstörung, sondern vom Find. Aber gerade in diesen Katastrophen von dieser Welt, wo wir sagen, die ist unerlöst, ist Jesus mittendrin. Und erst in Gottes Zukunft, so sagt das Buch der Offenbarung, werden alle Tränen abgewischt werden. Keine Not, kein Leid, kein Geschrei wird mehr sein. Das ist aber erst die Zukunft. Matthäus 24 sagt, Not, Verwirrung, Naturkatastrophen, Kriege werden zunehmen. Und das ist erst der Anfang. Aber in all dem gilt, dass Gott mittendrin ist und uns Trost gibt und Gewissheit. Wenn wir von dieser vielleicht Völk, also das ist auch mein Gebet für Israel, auch für, natürlich auch für die Palästinenser, die da unschuldigerweise vertrieben werden oder geworden sind, dass sie da drin, in dieser Not, in diesem Schmerz, diese Hoffnung, diese Zukunft bei Gott finden können, bei Jesus. Wenn wir von dieser vielleicht völkerlich oder von dieser Ebene von den Nationen zurückkommen auf unsere persönliche Ebene, ein Beispiel, wie Gott uns begleitet, auch in Not und in Krisen. Der Reto Kaltbrunner ist der Pastor vom ICF St. Gallen, ein guter Freund geworden mittlerweile. Er hat ein Buch geschrieben, das ich voraus lesen durfte, mit ganzer Kraft schwach, Gottes Stärke und unser Glaube, wenn Heilung ausbleibt. Er ist seit 5 Jahren an einer chronischen Krankheit, CFS, das ist eine Immun- und Nervenkrankheit, erkrankt und ist, das ist wirklich sehr, sehr, also etwas ganz Gemeines. Und er hat ein Buch darüber geschrieben und der rote Faden von der ersten bis zur letzten Seite ist, es lohnt sich trotzdem, Gott ganz zu vertrauen, weil er absolut hundertprozentig vertrauenswürdig ist, auch wenn er heute und jetzt mich nicht heilt. In diesem vorletzten, in dieser vorletzten Phase, im letzten, in der Ewigkeit, wird er mich heilen. Das zieht sich durch, aber es lohnt sich, an Gott dran zu bleiben, auch wenn diese Heilung heute und jetzt ausbleibt, weil er einen guten Plan mit uns verfolgt, auch im Leid, auch im Zerbruch und uns trägt und uns seine Liebe auch in der Not erfahrbar macht. Das ist so ein kleiner Werbespot für dieses Buch, weil Literatur kann Leben verändern. Und gute Literatur ist immer gut, oder? Gute Theologie auch. Zweiter Schritt, Gott schenkt Frieden und Heil. Ich, der Herr, habe Frieden, oder ältere Übersetzungen übersetzen das Wort auch mit Heil, weil eben in diesem Wort, in diesem Shalom, eben nicht nur Waffenstillstand inbegriffen ist, sondern eben auch das Heil, die Beziehung zu Jesus Christus, dass ich auch im Frieden mit Jesus kommen kann. Und die Menschen sind auf der Suche nach diesem Heil, nach diesem Frieden, wo sie auch immer suchen. Aber sie sind angewiesen auf Menschen, die sie freundlich begleiten und irgendwie auch vielleicht hinweisen können oder auch einladen können. Beim letzten Musical City of Mercy, da hat jemand eine Muslima eingeladen. Und die saß da in der Reihe und als sie diese Botschaft hörte, überkam sie eine Liebe, die sie nie kannte. Sie hat Gott ganz anders kennengelernt. Und sie hat das auch gespürt, diese Liebe, auch körperlich. Und hat sich dann entschieden für ein Leben mit Jesus. Begann in der Bibel zu lesen, wurde begleitet, ist heute Teil einer Gemeinde. Sie war auf der Suche und hat Jesus gefunden. Ein Soziologe sagte kürzlich, der heutige Mensch wird immer mehr geprägt sein von einem ständigen Suchen, weil die Suche bereits ganz früh im Kindergarten beginnt. Geschlecht, was habe ich für ein Geschlecht? Rollenmuster, Glaube, Religion, Ethik. Alles ist möglich, alles ist wandelbar, nichts ist stetig. Also die Suche beginnt schon ganz früh bei der Ich-AG. Es geht alles nur noch um die Ich-AG, oder? Wer bin ich? Und was kann ich sein? Was kann ich werden? Bin ich morgen ein Junge? Oder heute ein Mädchen? Oder kann ich auch ein galoppierendes Pferd werden? Ja, dass dieser Fall gibt es in Amerika, wo sich ernsthaft Psychologen auseinandersetzen. Was ist meine Identität? Wer bestimmt sie? Das ständige Suchen und Neudefinieren von der eigenen Identität, von der eigenen Ich-AG, wird die Biografie von Menschen im 21. Jahrhundert prägen wie nie zuvor. Und darum lasst uns dafür beten, dass wir ein neues Suchen in unserer Gesellschaft gibt, ein Suchen nach dem Frieden, nach dem Heil, und wir gute Wegweiser sein dürfen auf diesem Weg. Die Vision des Musicals ist, einen Schritt näher zu kommen zu Jesus. Einen Schritt. Das gilt für mich, für dich, für alle Freunde, Bekannte, die wir einladen. Einen Schritt näher zu Jesus. Weil die Missiologen uns heute erklären, dass heute, wenn jemand sich hinwendet zu Jesus, diese Hinwendung aus vielen, vielen kleinen Schrittli passiert oder geschieht. In diesem Prozess braucht es Interaktion mit Menschen, die sie Vertrauen haben, auf die sie sich verlassen können, die sie mitnehmen, und dann kommt dieser Prozess in Gang. Und es lohnt sich, dran zu bleiben. Ein Freund hat mir vor 2 Wochen erzählt, sein Großvater sei diesen Sommer gestorben. Und er hat sich immer so gewehrt gegen alles, was Glaube und Kirche sowieso, gegen Jesus, hat er alles abgewiesen. Und er hat eine Enkelin gehabt neben ihm, also die hat neben ihm gewohnt, das Haus nebenan. Und diese Enkelin hat immer wieder ihm von Jesus erzählt. Liebevoll, sie war einfach, ließ sich da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen, hat einfach immer wieder ihn besucht und bei Gelegenheit von Jesus erzählt. Und diese Enkelin bekam einen Anruf eines Tages, diesem Sommer, von ihrem Großvater, und er sagte: Kommst du zu mir? Ich möchte mit dir beten. Und er hat sein Leben Jesus anvertraut. 3 Tage später starb er, mit 93 Jahren. Darum lohnt es sich, dran zu bleiben. Der dritte Schritt ist, Gott schenkt uns Zukunft und Hoffnung. Es heißt, ich gebe, also nicht Gott, nicht ich, sondern Gott sagt, ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Es ist an Gott gebunden, diese Zukunft und Hoffnung. Und in einer Zeit, in der wir leben, wo wir merken, das Gefühl der Unsicherheit nimmt irgendwie überhand, auch besonders für die jüngere Generation, ist diese Zukunft, diese Hoffnung so wichtig, wie Balsam auf eine verwundete Seele, auf eine verunsicherte Seele, die umherirrt. Und meine Tochter hat mir das selber gesagt: Weißt du, Papi, wir sind eine Generation, die Hoffnung braucht. Sie hat so viele Leute in ihrem Bekanntenkreis, die hoffnungslos sind, in ihrer Generation, die depressiv sind. Wir wissen das. Es gab noch nie so viele Fälle von Jugendlichen, die psychologische Hilfe brauchen in unserem Land, wie heute. Wir sind eine Generation, die hoffnungslos geworden sind. Und wenn wir nochmals zurückgehen, ganz kurz in die 30er Jahre, dann sehen wir dort, dass das Vertrauen in die Demokratie, besonders in Deutschland, auch wahnsinnig zerbrochen zerbrach und der Boden vorbereitet wurde für den Nationalismus. Und dann kam der Diktator Hitler, den wir kennen und die ganze Geschichte. Und heute erleben wir ähnliche Tendenzen, also das Vertrauen in die demokratische Regierungsform, die schwindet. Wo wir vor 10 Jahren gedacht haben, jetzt sind wir auf einem besseren Weg. Der Antisemitismus hat zugenommen. Das war schon vor dem 7. Oktober so. Jetzt kam das richtig an die Oberfläche. Die Gräben zwischen reichen Staaten und Entwicklungsländern, Ost und West, scheinen immer weniger überwindbar. Und in solchen Zeiten sind die Menschen besonders anfällig auf Verschwörungstheorien, auf plausible Lösungen und auf Halbwahrheiten. Die sind besonders verführerisch. Und in dieser Zeit warnte Jeremia vor falschen Propheten und verführerischen Stimmen. Und er sagt seinem Volk, ich gebe, also Gott gibt euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und das hieß damals für die Juden in Babylon, etwas zu machen, was sie noch nie gemacht haben in ihrer ganzen Geschichte. Weil sie gemerkt haben, aha, Zukunft und Hoffnung bedeutet für uns, nicht zurückzugehen nach Jerusalem, nicht gebunden zu sein an Opferritual, an einen Tempel, an einen heiligen Ort, sondern wir können heute, hier und jetzt in Babylon Zukunft und Hoffnung schöpfen, wenn wir miteinander diesen Gott suchen. Und sie begannen und die ersten Synagogen wurden in Babylon gebaut. Das war wie eine kleine Erweckung innerhalb dieses Volkes. Wie schöpfe ich Zukunft und Hoffnung? Nirgends ist die Kraft so stark von Zukunft und Hoffnung als im Miteinander in der Anbetung. Im Miteinander Jesus zu suchen. Im Miteinander die Bibel zu lesen als Ehepaar, als Familie, in einer WG, als Gemeinde. Natürlich auch alleine, aber auch immer wieder miteinander. Eben, den Chosen zum Beispiel miteinander zu schauen. Da ist viel mehr Kraft drin im Miteinander, als wenn das jeder alleine vor seinem Tablet macht. Und das haben die Juden damals begriffen, wir können miteinander auch in Babylon Hoffnung schöpfen und haben Synagogen gebaut. Und darum suchen wir, doch miteinander die Verbundenheit, die Intimität mit Jesus dran zu bleiben. Und dann werden wir Zukunft und Hoffnung schöpfen dürfen, auch für unser Leben heute. Ich habe zum Schluss 2 Fragen. Schöpfe Hoffnung. Du darfst dir jetzt auch kurz Zeit nehmen, alleine oder auch zu zweit, je nachdem, was dir wohl ist. Die einen, die beginnen ja erst zu denken, wenn sie sprechen können. Darum ist es gut, wenn sie jemanden haben, mit dem sie sich austauschen können. Und andere, die möchten das lieber selbst für sich tun. Du kannst also du musst halt deinen Nachbar fragen, möchtest du mich mit mir austauschen oder beten oder nicht. Also schöpfe Hoffnung. Schöpfe selbst Hoffnung für dich, wo du hoffnungslos geworden bist. Wo du merkst, heute Morgen, da habe ich eigentlich die Hoffnung verloren. Kannst du beten, alleine oder mit jemandem zusammen? Gib Hoffnung weiter, ist das Zweite. Wen möchtest du einladen, mitnehmen mit diesem Gabriolet ans Musical? Wer möchtest du einladen? Können wir jetzt schon Jesus fragen, wer hast du bereitet? Wer ist in meinem Umfeld bereit, sich einzuladen? Wo kann ich Hoffnung weitergeben in dieser Weihnachtszeit, die vor uns steht? Hoffnung und Zukunft. Ihr dürft euch alleine oder zu zweit austauschen, mit Jesus reden und einfach das nochmals Revue passieren lassen.